Hallo, mein Name ist Lars Konarek und ich bin Überlebenstrainer. Ich vermittle wichtige Fähigkeiten, mit denen du in der Natur überleben kannst, wie das Finden von essbaren Pflanzen, das Navigieren mit Hilfe der Sterne oder das Entfachen eines Feuers ohne künstliche Hilfsmittel. Für euch nehme ich alle 14 Tage spektakuläre Szenen aus bekannten Filmen und Serien unter die Lupe, in denen Survival Skills gezeigt werden. Ich analysiere, ob diese realistisch sind oder doch eher in die Mythenwelt des TV gehören. Zudem gebe ich zum Gezeigten meine subjektive Einschätzung als Profi ab. Wenn euch das Thema Survival interessiert, mehr zu meinen Trainings und mir findet ihr auf www.larskonarek.de. Herzlich willkommen bei Survival Check und zu der ersten Folge meines brandneuen Podcasts. Heute geht es um den Film The Revenant mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Der Streifen war sehr erfolgreich. Einen Monat nach dem offiziellen Kinostart hatte er weltweit 327 Millionen US-Dollar eingespielt. Der Film wurde mit mehreren Oscars sowie Golden Globe Awards nominiert und belegt bei den Survival-Movies die oberen Plätze. Daher ist meine Wahl für den ersten Film in diesem Podcast auf The Revenant gefallen. Die Story: The Revenant ist ein US-amerikanischer Western-Thriller, der 2016 in die deutschen Kinos kam. Der Film handelt von dem Trapper Hugh Glass und seinem Sohn, die 1823 bei einer Felljagd-Expedition in der Wildnis der Vereinigten Staaten von Amerika von Indianern angegriffen wurden und fliehen mussten. Auf der Flucht mit anderen Teilnehmern wird Glass von einer Grizzlybärin angegriffen und dabei schwer verletzt. Er wird anfangs von seinen Mitstreitern und seinem Sohn notdürftig in der Wildnis versorgt, doch die Teilnehmer können Glass nicht transportieren. Da die Expeditionsgruppe ein Fort in der Nähe der Rocky Mountains erreichen möchte, wird der schwer verletzte Glass unter Aufsicht von den beiden Expeditionsmitgliedern John Fitzgerald, einem weiteren Mann, und Glass Sohn zurückgelassen. Unter der Voraussetzung, dass sie bei Glass bleiben, bis er gestorben ist und ihn ordentlich begraben, stellt der Expeditionsleiter eine Prämie in Aussicht. Während sich der weitere Mann und der Sohn von Glass um den Verletzten kümmern, scheint es Fitzgerald nur um die versprochene Prämie zu gehen und er möchte so schnell wie möglich der Expeditionsgruppe folgen. Nachdem alle in der Ferne verschwunden sind, bringt Fitzgerald den Sohn von Glass um und begräbt Glass anschließend lebendig in einem Grab. Er erfindet eine Geschichte, die er dem ahnungslosen anderen Mann als plausibel verkauft und die beiden machen sich aus dem Staub. Ein Überlebenskampf für den Revenant Glass beginnt. Mehr dazu später. Kommen wir zur Analyse des Films. Der Film geht weiter mit der Szene, in der Glass im Grab eingegraben aufwacht. Um ihn herum die erbarmungslose Wildnis, Glass ganz alleine und seine Chancen stehen denkbar schlecht. Er wacht auf, man sieht, wie sich eine Hand langsam aus der Erde schiebt. Dann schwenkt die Kamera auf seinen Kopf und es wird gezeigt, wie er sich nach und nach von der auf ihm liegenden Erde befreit und mit aller Kraft aus dem Grab rollt und auf dem Bauch in eine Richtung robbt. Keine schöne Vorstellung, wenn man sich in die Situation von Glass versetzt. Was muss der für Ängste ausgestanden haben? Und hier wird es dann Zeit, dass wir das Gezeigte mal näher untersuchen. Es geht nicht aus dem Film hervor, wie lange Glass im Grab gelegen ist. Jedoch müssen es ein paar Tage gewesen sein, sonst wäre ein Teil seiner Mobilität, genauer gesagt seiner Gesundheit, aufgrund der vorherigen schweren Verletzungen durch den Grizzlybären nicht für diesen Kraftakt wiederhergestellt. Stellt euch mal vor, ihr hättet schwere Verletzungen und wärt durch diese zum Liegen gezwungen und am nächsten Tag solltet ihr wieder laufen können. Naja. Dass er längere Zeit so im Boden in der Wildnis gelegen hat, ist jedoch äußerst unwahrscheinlich, denn Glass müsste im günstigsten Fall wegen der Kälte bewusstlos, doch eher tot sein. Aber er zeigt keinerlei Unterkühlungssymptome wie schwerwiegende Bewegungseinschränkungen, blaue Lippen, Muskelzittern und so weiter. obwohl er auf dem eiskalten Boden umhüllt von nasser, feuchter Erde liegt und er lediglich seine Bekleidung am Körper trägt. Normalerweise würde hier ein Mensch an seinen Unterkühlungen erliegen. Claes will sich einen Überblick verschaffen und sehen, was passiert ist. Er kriecht in Richtung einer toten Person und nachdem er seinen ermordeten Sohn identifiziert hat, bleibt er noch einige Zeit auf dem schneebedeckten Boden bei ihm liegen. Auch hier werden keinerlei Maßnahmen zum Erhalt der Körperwärme gezeigt, was das Ganze aus fachlicher Sicht verschlechtert. Claes müsste um sein Leben bibbern und alles tun, um wieder warm zu werden. Warum ist der Erhalt der Körperwärme denn so wichtig, machen wir hier einen kleinen Ausflug in die Medizin. Die menschliche Körpertemperatur liegt im Mittelwert bei etwa 36,6 Grad Celsius. Wird dieser Wert unterschritten, spricht man von der Unterkühlung oder der Hypothermie. Hier gibt es drei verschiedene Stadien. Das erste ist die milde Hypothermie, die geht von 35 bis 32 Grad Celsius und typische Symptome dafür sind Muskelzittern, Apathie, Koordinationsstörungen und zum Beispiel die Beeinträchtigung des Urteilsvermögens. Die mittelgradige Hypothermie beginnt bei 32 Grad Celsius und endet bei 28 Grad, ist mit Bewusstseinseintrübungen, vermindertem Würgereflex, Aufhören von Muskelzittern und der berüchtigten Kälteidiotie meistens als Symptome vorkommend. Und hier muss man schon aufpassen, wenn man sich in der mittelgraden Hypothermie befindet, wird es schon äußerst gefährlich. Das dritte Stadium ist die schwere Hypothermie, die beginnt bei unter 28 Grad. Und typische Symptome sind Bewusstlosigkeit, Kreislaufstillstand, Lungenödeme, Herzrhythmusstörungen und Atemstillstand. Und jetzt dürfte jedem einleuchten, warum man den Körper auf der Körpertemperatur halten muss. Zurück zum Film und zu der Art, wie er sich verletzt fortbewegt. Seine Bewegungen beim Robben über den Boden sind im Film, trotz dass sie von Leonardo DiCaprio ungleichmäßig dargestellt werden, im Großen und Ganzen relativ flüssig. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man sich auf den Ellbogen bei einer schweren Unterkühlung, bei der man noch bei Bewusstsein ist, nur ganz langsam nach vorn ziehen kann. Claes macht das schnell und mit einem großen Kraftaufwand, der meiner Meinung nach so in der Wirklichkeit nicht aufgebracht werden könnte. Und nochmal zurück zu den Bewegungen. Wer schon mal schwer unterkühlt irgendwo gelegen oder gesessen ist, weiß, dass die Muskeln und Sehnen erstmal wieder gängig gemacht werden müssen, bevor man sich bewegt. Verbringt man zum Beispiel draußen bei eisiger Kälte längere Zeit in der Hocke, kann man nicht einfach ruckartig wieder aufstehen, sondern man muss in mehreren Anläufen Stück für Stück die Beine vorsichtig durchstrecken. Das braucht ein paar Anläufe. Im Film sieht man nichts davon, auch hier wirken die Bewegungen von Claes sehr flüssig. Ein weiteres Problem aus survival-technischer Sicht tut sich auf. Claes müsste stark dehydriert sein. Während der Zeit, die er gelegen hat, konnte er nichts trinken und im Film sah man niemand, der ihm Flüssigkeit zugeführt hat. Also sollte ein intensiver Wassermangel bei ihm vorhanden sein, der unter anderem auch zu Symptomen wie Desorientierung, Apathie und so weiter führen kann. The Revenant Claes wirkt jedoch sehr gefasst und klar und es sind keinerlei Ambitionen zu erkennen, in denen Claes versucht, etwas Trinkbares zuzuführen. Eigentlich müsste Claes sich erstmal mit Flüssigkeit versorgen. Er könnte unter anderem fürs Erste etwas Schnee lutschen, was er aber nicht tut. Dann kriecht er zu einem in der Nähe liegenden Großwildskelett und schlägt davon eine Rippe ab. Von der zerbrochenen Rippe versucht er das Mark herauszuknabbern und das Gezeigte ist unrealistisch, denn eine Rippe bricht in der Regel nicht mal mit einem kleinen Fausthieb einfach so ab. Jäger und Metzger kennen das, Rippen sind flexibel und lassen sich nicht mal schnell durchbrechen. Die Handlung geht wie folgt weiter. Claes befindet sich noch allein und stark angeschlagen in der Wildnis. Er muss sich im Liegen fortbewegen und es besteht weiterhin die Gefahr, dass ihn die feindlichen Indianer aufspüren. Er schleppt sich anschließend zu einem Fluss, dort geht es dann weiter. Es folgt eine Szene, in der Glass am Fluss ein Feuer schlägt. Für die Nicht-Survivalisten unter den Hörern dazu eine kleine Erläuterung zum Verständnis. Es handelt sich beim Feuerschlagen um eine alte Feuermachmethode. Ein spezielles Eisen wird an einen Stein geschlagen und somit werden Funken erzeugt. Diese Funken werden dabei gezielt auf ein leicht brennbares Material gelenkt, damit sie es zum Brennen bringen. Der Aufbau, wie man ihn dort im Film sieht, ist meiner Meinung nach so schwer umsetzbar, da die geschlagenen Funken viel zu klein sind, um so ein grobes Anzündmaterial, also den Büschel trockener Gräser, die man dort sieht, zu entzünden. Und das liegt daran, dass sich die Funken aufgrund der zu geringen Größe nicht im Material einnisten und es zum Brennen bringen könnten. Da das Anzündmaterial zu grob ist, prallen die Funken davon ab. In dieser Jahreszeit und unter den im Film gezeigten Witterungsbedingungen dürfte es außerdem schwer bis fast unmöglich sein, trockenes Grasmaterial dieser Art zu finden. Leider schwenkt die Kamera beim Feuermachversuch von Glass etwas zur Seite, weshalb man das Entstehen des Feuers nicht gänzlich sehen kann. Hier möchte ich aber nicht mehr dazu kommentieren, da der Vorgang inhaltlich überwiegend richtig und meiner Meinung nach für einen Film gut dargestellt ist. Der Zuschauer hat es ja verstanden, dass man mit geschlagenen Funken ein Feuer machen kann. Hollywood setzt natürlich noch einen drauf. Mit dem Feuer verschließt er sich dann mit Hilfe von Schwarzpulver eine Wunde am Hals. Er brennt sie zu. Das wird im Film, wie sich schon erahnen lässt, mit einem Geräusch untermalt. Das klingt, wie wenn man ein rohes Stück Fleisch auf einen heißen Grill legt. Da mir die medizinische Fachkenntnis dazu fehlt, will und kann ich das nicht bewerten. Es fängt gerade an, etwas besser für Glass zu laufen. Doch dann ändern sich die Bedingungen für ihn. Es geht schnell wieder um das nackte Überleben. Eine Gruppe der feindlichen Indianer vom Anfang des Films nähert sich, die auf der Suche nach Glass und seiner Expedition sind. Glass bemerkt sie gerade noch rechtzeitig und schiebt sich liegend vorsichtig rückwärts in den Fluss und lässt sich dann flussabwärts treiben. Man sieht ihn in der Szene mit einem Bärenfell als Oberbekleidung, welches er an dem Ort, wo er zurückgelassen wurde, gefunden hatte. Da ich noch nie mit einem Bärenfell durchs Wasser geschwommen bin, kann ich hierzu nichts kommentieren. Natürlich muss in Hollywood jeder Protagonist, der in der Wildnis in einem Fluss treibt, immer einen Wasserfall herunterstürzen und kommt ohne jegliche Blessuren davon. Das lasse ich mal unkommentiert. Zu einem anderen Zeitpunkt erwischt er ein Stück eines im Fluss treibenden Baumstammes und klammert sich dann an diesen und nutzt ihn als Schwimmhilfe. Später wird er damit ans Ufer angeschwemmt und streift erstmal stark erschöpft und frierend seine nasse Bekleidung teilweise ab. Glass kann sich wieder einigermaßen auf den Beinen halten. Er baut mit Steinen am Flussrand im Niedrigwasser eine U-förmige Steinwand mit der Öffnung flussaufwärts, aus der er dann mit der Hand einen Fisch fängt, der dort hineingeschwommen ist. Anschließend beißt er aus dem rohen Fisch Stücke heraus, um seinen Hunger zu stillen. Wenn man die Szene vom Ekelfaktor betrachtet, muss ich sagen, extrem männlich, was man dort sieht. Im Großen und Ganzen gut dargestellt, wie ich finde. Besser wäre es jedoch gewesen, wenn er den Fisch auf seiner Feuerstelle am Ufer zubereitet hätte. Diese ist nämlich im Hintergrund kurz zu sehen. Aus fachlicher Sicht ist es okay, denn Frischwasserfische können im Notfall auch roh gegessen werden, obwohl sie immer besser erhitzt werden sollten, um die möglicherweise darin enthaltenen Parasiten abzutöten, die uns Menschen krank machen können. Der Film geht weiter mit Szenen, in denen sich Glass durch die Wildnis schleppt. Irgendwann trifft der immer noch gesundheitlich stark angeschlagene Glass auf einen in der Wildnis herumwandelnden Indianer eines anderen Stammes. Die beiden verstehen sich und während sie durchs eisige Schneegestöber reiten, Glass sitzt auf dem Pferd des Indianers, während dieser schräg davor geht und das Pferd führt. Plötzlich wird Glass aufgrund seiner entzündeten Wunden bewusstlos und fällt wie ein nasser Sack vom Pferd. Jetzt wird es interessant, denn ab dem Zeitmarker 1 Stunde 35 Minuten etwa beginnen ein paar fachlich hervorragend dargestellte Szenen, bei denen das Survivor- und Bushcraft-Herz aufgeht. Beispielsweise bläst der Indianer Klut in einem Büschel getrockneter Gräser wirklich gut dargestellt zur offenen Flamme an. Dann hackt er mit einem Beil einen oberarmdicken Baum in Hüfthöhe so zurecht, dass dieser aber noch mit einem Stück des Stammes verbunden bleibt und knickt den oberen Teil des Baumes zum Boden hin. Es entsteht von der Seitenansicht her ein Dreieck. Dazu legt er im schrägen Winkel Äste von links und rechts an den umgeknickten Baum und es wird klar, dass er eine Hütte errichtet. Er dichtet die Seiten gegen den Wind ab und schafft den bewusstlosen Claes hinein und versorgt seine entzündeten Wunden dort mit indianischem Kräuterwissen. Die Methode, wie er die Hütte baut, hat mich absolut angesprochen. Das ist von der Bauart der Hütte her absolutes Superwissen und fachlich top. Und mit solchen Szenen kann ein Film auch Profis überzeugen. In einer späteren Szene wird Claes auf einem Pferd erneut von der Schar feindlicher Indianer verfolgt und reitet auf eine abfallende Steilwand mit geschätzt 50 Meter Tiefe zu. Mit seinem Pferd springt er ohne einen Bremsversuch blindlings in den Abgrund und wird glücklicherweise von einem großgewachsenen Nadelbaum beim Sturz aufgefangen und abgebremst. Als ehemaliger Fallschirmspringer beim Militär habe ich auch schon eine Baumlandung hinter mir und kann sagen, wie schmerzhaft oder gefährlich das ausgehen kann. Da man mit so einer großen Wucht in den Baum einschlägt und auch wenn die Äste nachgeben, ist das so, wie wenn man gegen eine Wand läuft. Prellungen, Zerrungen und äußerst schmerzhafte Frakturen sind hier keine Seltenheit. Ich hatte damals Glück und bin mit ein paar Hautaufschürfungen und Prellungen davongekommen. Oft enden solche Sachen aber mit Brüchen und anderen Verletzungen, die freiwillig keiner möchte. Im Film sieht man Claes, wie er angeschlagen, scheinbar vorher bewusstlos im Schnee liegend aufwacht und dass sein Pferd bei dem Sturz auf den Baum mit schweren Verletzungen verstorben ist. Claes schneidet das Pferd am Bauch längs von oben nach unten auf, entnimmt die Innereien und kriecht dann nackt in das tote Tier, um die kalte Nacht zu überleben. Zum Glück zieht er sich vorher aus, was hier sinnvoll erscheint. Ich habe noch nie in einem leblosen Tierkörper übernachtet, aber sicherlich dürfte die Körperwärme des Tieres darüber hinaus für ein paar Stunden ausreichend Wärme zum Überleben spenden. Wo es dann wieder interessant wird, als Claes im Pferdekadaver erwacht, schiebt er die Bauchhälften auseinander, um herauszusteigen. Und das ist meiner Meinung nach so nicht möglich und erfordert einen großen Kraftaufwand, da das Tier sicherlich zu einem großen Teil eingefroren ist. Danach sind keine für den Podcast nennenswerten Überlebensszenen mehr zu sehen. Claes trifft im Fort ein und berichtet von dem Mord an seinem Sohn und dass Fitzgerald ihn auch umbringen wollte. Der Film hat selbstverständlich ein gerechtes Ende. Claes rächt seinen ermordeten Sohn und tötet den Mörder Fitzgerald. Fazit: Ich finde das Werk, ehrlich gesagt, aus survival-technischer Sicht echt gelungen. Man darf nie vergessen, dass manche Dinge im Film nur schwer an den Zuschauer transportiert werden können. Es ist eben etwas anderes, ob man live dabei ist, mitfühlt und miterlebt oder ob man eine Handlung in einem Film gezeigt bekommt. Dennoch haben die Macher des Filmes das Ganze gut umgesetzt und wenn man mal die Leistung des Hauptdarstellers betrachtet, ziehe ich meinen Hut. Da ich schon öfter fürs Fernsehen gearbeitet habe, weiß ich, dass man nicht alles mit Special Effects oder Doubles drehen kann. Leonardo DiCaprio ist sich hier für nichts zu schade. Er friert, treibt im eiskalten Wasser und übersteht andere Torturen nur für einen Dreh. Und da sage ich Hut ab. Es gibt deutlich schlechtere Filme mit weniger gut ausgearbeiteten Details und viel mehr fachlichen Schnitzern. Und nun sind wir auch schon am Ende der ersten Podcast-Folge angekommen. In weiteren spannenden Folgen werde ich noch einige Hollywood-Streifen genauer überprüfen und euch dabei teilhaben lassen, ob das alles so realistisch dargestellt wird. Im nächsten Podcast geht es um den Film The Book of Eli, in dem ein Überlebender in einer dystopischen Zukunft durch das Land wandelt und sich nicht nur vor Menschenfleisch fressenden Gestalten in Acht nehmen muss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch mein Podcast gefallen hat, empfehlt ihn doch bitte weiter. Bis demnächst, euer Lars Konarek.